Dann von unserer Seite aus eine Einschätzung, wie wir so aufgestellt sind. Dann gestern Abend, haben ja auch die meisten schon erfahren, hatten wir eine Vollversammlung. Dazu werden wir auch ein paar Worte sagen. Und danach können Fragen gestellt werden, die sich nicht schon erledigt haben. Und nachdem diese Fragen jetzt im großen Plenum geklärt sind, wird noch die Möglichkeit gegeben, mit Klaus und Florentin Einzelinterviews zu führen, wo eben auch Kamera und Filmaufnahmen okay sind. Gut, dann würden wir jetzt erstmal beginnen mit einer Einschätzung, also mit einem kurzen Bericht der aktuellen Lage.
Also was ist eigentlich neu an der derzeitigen Situation? Also wir wussten ja alle, dass 2001 die Rote Flora vom Roten Senat an Klaus-Martin Kretschmer verkauft wurde, um die Flora aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Das war uns damals eigentlich auch schon relativ egal. Dann irgendwie wissen wir ja seit 3 Jahren, dass Herr Kretschmer in finanziellen Schwierigkeiten ist und immer versucht hat zu verkaufen. Es gab diese Zwangsversteigerung Anfang des Jahres, Brandshof, Riverkasematten. Die sind abgebrochen worden im Endeffekt, wo wir uns dann auch darüber gewundert haben, warum eigentlich. Dann verdichtete sich ja daraus, dass Herr Kretschmer irgendwo anders wieder Geld herbekommen hat. Wie wir inzwischen wissen von Gerd Behr, heute stand ja zum Beispiel in der Taz irgendwie, dass da schon 5 Millionen Euro geflossen sein sollen. Wir gehen natürlich davon aus, dass Herr Behr kein Mäzen ist, sondern von allem, was wir wissen, gibt er sich als hanseatischer Immobilienkaufmann. Und dass er natürlich ein Profitinteresse hier mit dem Gebäude weiterhin dann verfolgt. Das steht natürlich unseren Interessen diametral entgegen. Und in dem Zuge machen wir uns halt Gedanken, was kann hier auf uns zukommen? Und wollen wir das? Ist da das? Mhm.
Genau, ich würde jetzt daran anschließen, genau, ich bin Florentin von der Kampagne Flora bleibt unverträglich. Ich würde vielleicht einmal nochmal ganz kurz, bevor ich jetzt zu unserer Einschätzung der aktuellen politischen Situation komme, nochmal 3 Worte verlieren dazu, was die Kampagne überhaupt ist und wie die sich gegründet hat. Die Kampagne Flora bleibt unverträglich ist entstanden vor gut 3 Jahren. Das war damals just zu dem Zeitpunkt, als Klaus-Martin Kretschmer das erste Mal damit an die Presse gegangen ist, dass er ein Interesse daran hat, dieses Haus hier zu verwerten. Früher ist er ja immer eher so aufgetreten, dass er irgendwie eben auch das eigentlich quasi aus einem Gutmenschentum tut. Wir haben nie wirklich daran geglaubt, aber spätestens vor 3 Jahren wurde dann eben auch deutlich, dass die Flora wieder auf dem Markt ist und dass es das Interesse gibt, hier die Flora irgendwie auch für mehrere Millionen, das ist irgendwie, ich glaube, 19 Millionen geisterten damals absurderweise durch die Presse irgendwie, wo es eben das Interesse gab, die Flora auch zu verkaufen. Wir haben uns dann in dieser Kampagne damals relativ breit aufgestellt, haben uns vernetzt, auch mit unterschiedlichen Initiativen aus dem Recht auf Stadtbündnis, haben in dem Zuge eine ganz große überregionale bundesweite Demo hier auf die Beine gestellt, haben auch zum Beispiel eine Aktion am Grundbuchamt damals gemacht, von daher hängt da auch noch dieses Transparent, das erinnert noch so ein bisschen daran, wo wir damals auch schon deutlich gemacht haben, uns geht es nicht darum, irgendwelche Verhandlungen zu führen, uns geht es auch nicht darum, die Flora hier zu kaufen, sondern uns ist dieser Besetztstatus diametral, also ganz, ganz wichtig, das ist für uns ein zentraler Punkt und uns geht es eher um eine Perspektive, die Flora tatsächlich auch quasi aus dem Grundbuch zu streichen und dem Markt zu entziehen, also so viel vielleicht so ein bisschen dazu nochmal, woher diese Kampagne Flora bleibt unverträglich eigentlich kommt. Dann zur aktuellen Situation. Wir sehen in der aktuellen Situation eine sehr akute Bedrohung. Obwohl der Status der Flora auch in den letzten Jahren nie sicher war, schätzen wir die Möglichkeit eines Angriffs auf das Haus aktuell als sehr hoch ein. Auch die Angriffe auf Projekte wie das Tacheles und die Liebestraße in Berlin oder das Ungdomshuset in Kopenhagen waren begleitet von der Durchsetzung privatwirtschaftlicher Interessen und neoliberalen Privatisierungsstrategien der politisch Verantwortlichen. Die Erfahrungen aus dem Widerstand der Besetzerinnen und von 24 Jahren Roter Flora greifen wir auf, verknüpfen diese mit neuen Bewegungen und Widerständen, die nicht nur in Hamburg, sondern weltweit die bestehende Ordnung der Metropolen und den Ausverkauf des Städtischen in Frage stellen. Im Widerstand auf dem Taksim- oder Syntagmaplatz drücken sich nicht nur lokale Kämpfer aus, sondern auch die Krise eines kapitalistischen Auslaufmodells, das an seine Grenzen stößt. Die politischen Bedingungen verändern sich ständig. Die Unausweichlichkeit von vermeintlichen Sachzwängen als Primat der Politik bilden Widersprüche, die längst nicht mehr kontrollier- bzw. regulierbar sind. Die Rote Flora ist in diesem Sinne auch kein UFO im Stadtteil, wie immer wieder behauptet wurde, und auch kein Anachronismus der Vergangenheit, sondern eher so etwas wie ein Bild aus der Zukunft. Wir sehen uns nicht im Konflikt mit einem privaten Investor, sondern mit der Stadt und den kapitalistischen Verhältnissen. Uns geht es um nicht weniger als das Ganze und wir sehen uns nicht alleine in den kommenden Kämpfen. In dem Konflikt um die Rote Flora drückt sich dieselbe Frage aus wie beim Gängeviertel oder den Esso-Häusern. Was wiegt schwerer, das privatwirtschaftliche Interesse von Investoren oder eine öffentliche Frage um die Stadt und wie Räume in dieser selbstbestimmt gestaltet werden können? Die Marke Hamburg oder die Bedürfnisse und Interessen der Menschen, die hier leben? Von der Politik und dem Senat sind die Fragen, die gestellt werden, ausschließlich ökonomisch begründet. Wir haben eine ganz andere Antwort. Statt selbst machen, selbstbestimmte Projekte, sich öffentliche Räume anzueignen, Zugänglichkeit und Bewegungsfreiheit für alle. Mit dieser aufblühenden neuen Praxis und dem Selbstverständnis, dass die Stadt allen gehört, sind wir nicht alleine, sondern vernetzt mit vielen anderen Initiativen und Projekten. Bei Recht auf Stadtinitiativen ebenso wie bundesweit und international mit autonomen Zentren und besetzten Häusern. Wenn nun ein Investor wie Gerd Beer Immobilien nicht nur im Hamburger Schanzenviertel besitzt, sondern auch in Athen und Barcelona, dann stellen wir fest, dass dieselben Kämpfe gegen kapitalistische Stadtentwicklung auch dort stattfinden. Wo sich Investoren und Immobilienfonds vernetzen, vernetzt sich auch unser Widerstand. In den Medien und in der Öffentlichkeit wird in diesem Zusammenhang auch von langen und massiven Auseinandersetzungen im Fall eines Räumungsversuches ausgegangen. Dazu stellen wir fest, die Rote Flora ist tatsächlich kein Ergebnis runder Tische und Hinterzimmerdiplomatie, sondern von unterschiedlichen Bewegungen und einer militanten Praxis. Die Rote Flora wird auch in Zukunft mit allen möglichen Mitteln verteidigt werden. Denn es geht uns nicht nur um Mauern und Steine, sondern die Idee eines selbstbestimmten Projektes als gesellschaftlicher Gegenentwurf. Wir nehmen in diesem Zusammenhang unsere Arbeit als Kampagne ab sofort wieder verstärkt auf und vernetzen uns bereits jetzt mit anderen Gruppen und Initiativen, um die Verteidigung des Projektes praktisch und politisch zu organisieren. An der Roten Flora gibt es für Investoren nichts zu verdienen, aber viel zu verlieren, politisch wie finanziell. Wir lassen die Stadt dabei nicht aus der politischen Verantwortung für die städtische Entwicklung auf St. Pauli oder im Schanzenviertel. Sollten Investoren die Rote Flora angreifen, wird unser Widerstand sich nicht nur auf diese für uns austauschbaren Investoren beschränken, sondern auf die städtischen Rahmenbedingungen zielen, die dies erst möglich machen. Wir werden nicht abwarten, bis die Bullen oder private Schlägertrupps vor der Tür stehen, sondern greifen dies im Alltag unserer politischen Praxis auf. Zum Beispiel in der Solidarität mit den Esso-Häusern, den Protesten gegen rassistische Kontrollen im Gefahrengebiet Schanzenviertel und Altona und auch im Widerstand der libyschen Flüchtlinge in Hamburg. Deshalb rufen wir mit anderen Gruppen von Recht auf Stadt zur Beteiligung an der morgigen antirassistischen Demonstration für das Bleiberecht aller Flüchtlinge und die sofortige Bereitstellung von Wohnungen und Unterkünften auf. Im Umgang mit den Flüchtlingen drückt sich für uns dieselbe menschenverachtende Zynismus aus wie in Gefahrengebieten und Bettelverboten, der Ausgrenzung und Vertreibung durch Aufwertung und Kapitalinteressen. Wir werden uns nicht spalten lassen und uns nicht verarschen lassen, sondern wir bleiben in Bewegung. Für die Gesellschaftung der Stadt, Rote Flora, bleibt Risikokapital. Vielen Dank.
Gut, dann würde ich ein wenig kurz erzählen, was gestern Abend hier noch war. Wir haben uns gestern Abend relativ kurzfristig anberaumt zu einer Vollversammlung in genau diesem Raum getroffen. Dieser Raum war zum Bersten voll, das hat uns sehr gefreut. Es war wirklich extrem gut besucht. Das haben wir zum nächsten Mal natürlich genutzt, um uns wieder neu zu vernetzen. Es wurde auch, war auch überregional besucht, was uns auch sehr gefreut hat. Dann haben wir zunächst einmal über die aktuelle Lage informiert, sprich Gerd Beer ist definitiv Mieter, interessiert sich, was glaube ich noch nicht gesagt wurde, ist auch für andere Objekte hier in der Schanze, konkret den Bunker hier hinterm Haus, was auch nochmal sein Interesse an der Gegend hier klar werden lässt. Dann haben wir ganz konkret Szenarien besprochen, wie sie auch heute zum Beispiel in der Taz schon erwähnt worden sind. Wurde da, glaube ich, konkret erwähnt, der Sicherheitsdienst, sagenumwobene, den sie hier reinsetzen könnten oder eine sogenannte warme Sanierung als durchaus denkbares Szenario. Haben wir andiskutiert, ausdiskutiert und fühlen uns eigentlich auch ganz gut vorbereitet. Eigentlich auf alle Szenarien, auf die wir gekommen sind, haben wir uns recht ausführlich abgesprochen und sind denkbar gut aufgestellt, würde ich sagen. Wir haben uns relativ kreative Ideen uns einfallen lassen, die ich jetzt hier natürlich nicht ausbreiten werde. aber da wird auf jeden Fall Widerstand zu erwarten sein. Schlussendlich bleibt nur zu erwähnen, wir haben uns sehr gefreut über die extrem große Solidarität, die ja gestern deutlich wurde. Wie gesagt, das war eine der bestbesuchten VVs, die wir hier jemals hatten.
Gut, das war jetzt erstmal der Input von unserer Seite. Und ja, nun stehen wir erstmal im großen Plenum zu Fragen zur Verfügung. Ja.
Ich würde gerne noch mal wissen, also im Moment sind das doch alles nur Gerüchte, oder? Also wie ist das jetzt überhaupt dazu gekommen, dass ihr der Meinung seid, dass die Flora verkauft werden?
Naja, das eine ist natürlich, dass es schon auf einmal sehr auffällig war für uns, dass Kretschmer, der ja irgendwie bis vor einigen Monaten immer noch in der Presse erschienen ist, irgendwie mit Geld sorgen. Da war irgendwie davon die Rede, dass zum Beispiel der Brandshof unter Zwangsverwaltung bzw. Zwangsversteigerung gestellt werden soll. Da wurde es auf einmal total still. Das war was uns natürlich stutzig gemacht hat. So. Und das kann für uns eigentlich im Umkehrschluss nur bedeuten, er hat offensichtlich auf einmal Geld. So, der ist wieder flüssig, das Geld muss irgendwo hergekommen sein. Das ist ja auch was ich jetzt im Rahmen dieses Abendblattartikels, der gestern ja erschienen ist, auch nochmal bestätigt hat. Gerd Bär streitet das ja ab, dass er irgendwie Mieter ist, glaube ich, im O-Ton. Wir wissen natürlich nicht, ob er jetzt als Privatperson irgendwie dieses Ding gemietet hat, aber Gerd Bär ist ja nun auch irgendwie Geschäftsführer einer großen Immobiliengesellschaft da in Hamburg, in Habestehude. Von daher hat er natürlich auch andere Möglichkeiten, außer jetzt als Privatperson dieses Gebäude zu erwerben. Und gerade wenn man jetzt auch sich nochmal ansieht, wie sich hier auch in den letzten Wochen auch nochmal, das ging ja auch nochmal ganz massiv durch die Presse, dass zum Beispiel ganz, ganz viele andere Läden hier, das La Sepia zum Beispiel hier auf dem Schulterblatt um die Ecke, der Dschungel in der Schanzenstraße. Das sind alles Läden, die auf einmal dicht machen mussten, also wo auch diese Aufwertung hier im Stadtteil, der gerade noch mal ganz, ganz, ganz massiv anzieht. Und von daher sind wir natürlich immer auch davon ausgegangen, dass auch die Rote Flora da natürlich nicht außen vor ist, sondern dass es hier natürlich bei dieser Lage durchaus auch marktwirtschaftliche Interessen gibt, dieses Gebäude zu verwerten. Und wenn jetzt jemand wie Gerd Bär hier mit diesem Gebäude irgendwie da im Rahmen eines Mietverhältnisses in Aktion tritt, dann denke ich, kann man davon ausgehen, dass er das nicht tut, um hier die Hände in den Schoß zu legen. Gerade auch nochmal vor dem Hintergrund, dass der Bebauungsplan, der zum Beispiel auch in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird, wo immer wieder in der Presse stand, das sei ja quasi eine Sicherheit, das ist ja das, was der Bezirk so ein bisschen auch aufmacht. Von daher, wir müssten uns gar keine Sorgen machen, es gibt diesen Bebauungsplan und damit ist so ein bisschen Ruhe im Karton. Auch das sehen wir anders, dieser Bebauungsplan ist eben nach wie vor nicht verabschiedet. Da gibt es ein Zeitfenster von, wir schätzen, circa bis zu einem halben Jahr, um hier tatsächlich auch andere Fakten zu schaffen. Abgesehen davon, dass wir auch der Meinung sind, dass natürlich auch Bebauungspläne letzten Endes immer nur die politischen Kräfteverhältnisse in der Stadt widerspiegeln. Also so, und im Moment scheinen die zu unseren Gunsten zu sein, was auch, denke ich, zumindest auch an der Kampagnenarbeit liegt, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wenn sich das ändert, denke ich, ist so auch ein Bebauungsplan nicht in Stein gemeißelt.
Weitere Fragen?
Das wurde ja leider schon angedeutet, dass ihr keine weiteren Details nennen wollt. Aber es wird ja darüber spekuliert, ob dann es monatelange, wochenlange Auseinandersetzungen in der Stadt zu erwarten sind. Auch ohne Detail, kann man davon ausgehen, dass ihr das plant?
Also ich denke, wir... Oder willst du?
Naja, solche Projekte wie die Rote Flora sind ja Resultat von breiten Solidarisierungen von verschiedenen linken Strömungen und Bewegungen. Und natürlich irgendwie kann man so etwas nicht einfach so planen, sondern man sieht einfach, wie andere vergleichbare Konflikte in der Vergangenheit gelaufen sind. Stichworte Bambule oder auch die Räumung des Ungdomshauses in Kopenhagen. Und wir sind keine Propheten, aber würden uns schon wünschen, dass irgendwie, wenn hier dieses Haus feindlich platt gemacht wird, eine entsprechende Solidarisierung stattfindet.
Ich würde gerne nochmal wissen, wie Sie das einschätzen, was die Zeitabläufe angeht. Also die pessimistische Grundausrichtung ist ja klar geworden, also ja, nicht gefährdet. Aber was heißt denn Stichwort Bebauungsstellen und andere Sachen, das dauert ja alles, das geht ja nicht von einem Tag auf den anderen. Und daran anschließend ist die Frage, dann diesen Widerstand so aufrecht zu erhalten, also einen aktuellen Widerstand aufrecht zu erhalten, ist ja nicht so ganz einfach, wenn sich das jetzt noch über ein oder anderthalb Jahre oder wie lange auch immer zieht. Also in welchen Zeitabläufen denken Sie?
Eine Rahmenbedingung ist erstmal dieser Bebauungsplan. Von unseren Anwälten wird eingeschätzt, dass es so 6 bis 8 Monate auf alle Fälle dauern kann, dass der durchkommt. Aber ist natürlich auch nur eine Einschätzung von uns. Wie schon gesagt wurde, sagt dieser Bebauungsplan auch nicht alles, aber wir nehmen an, dass das eine Rahmenbedingung ist, die eben von dem Szenario, von dem wir ausgehen, den Investor auch da ein bisschen in diesen Zeitrahmen reindrückt. Also, dass eben, wenn was zu erwarten ist, dass das in den nächsten Monaten zu erwarten ist. Und ja, zu der Frage, ob wir einen langen Atem haben, naja, also wir haben bald das 25-Jährige. Das ist meine Antwort dazu.
Wie kommt ihr auf warmen Abriss?
Naja, also es ging gestern natürlich so ein bisschen um die Frage, es gibt jetzt irgendwie diesen Investor, der hat offensichtlich ein Interesse, irgendwie hier was zu machen. So. Und dann gibt es Erfahrungen auch zum Beispiel in Hamburg irgendwie, wie sowas gelaufen ist. Das eine Szenario, irgendwie, wie gesagt, was wir andiskutiert hatten, war so ein bisschen mit dem Blick in Berlin. Da gab es damals das Projekt Tacheles, das übrigens auch von einem Hamburger Investor gekauft wurde und letzten Endes geräumt wurde. Auch dort ist es zum Beispiel so gelaufen, dass auf einmal ein privater Sicherheitsdienst drin stand und keiner mehr reinkam. Und zu der Option warmer Abriss ist nur zu sagen, ich meine, gerade auch jetzt vor einigen Wochen ging zum Beispiel, ist da nochmal die eine Geschichte da in St. Georg durch die Medien, wo das genauso gelaufen ist, dass eine durchaus in Anführungsstrichen ehrbare Hamburger Kaufmannsfamilie irgendwie da ein Haus warm saniert hat. Und ich denke, so ein bisschen, wenn man sich anguckt, wie teilweise da in dieser Immobilienbranche gearbeitet wird, ist das ist nichts, was wir wissen, aber das ist zumindest etwas, was wir auch anhand des hohen Marktwerts, den es ja hier irgendwie zu erzielen gibt mit der Flora, durchaus für eine mögliche Option halten.
Gut, das fällt jetzt in den Rahmen, von dem ich sagte, das werden wir natürlich nicht auf einer Pressekonferenz hier kundtun, was wir da genau machen. Aber ich glaube, wir können alle sicher sein, dass wir nicht untätig bleiben dabei, weil wir das doch schon sehr ernst nehmen. Und gerade nochmal auf die Frage von eben eingehend, erscheint einfach sehr naheliegend oder wünschenswert für einen potenziellen Investor, oder es ist ja kein potenzieller mehr, ein de facto Investor zu sein, wenn dieses Gebäude einfach nicht da wäre. Das würde extrem viele Probleme für ihn aus dem Weg räumen.
Vielleicht noch ergänzend dazu, also wenn man sich die 24-jährige Geschichte anguckt, also haben wir ja auch gewisse Erfahrungswerte mit Szenarien, wo gut jetzt eher von Polizeiseite aus versucht wurde, hier reinzukommen.
Klar, also vielleicht nochmal, also ich glaube, was auch völlig klar ist, und da müssen wir auch, werde ich auch hier nicht lügen, ist natürlich letzten Endes ob eine Räumung ausschließlich militärisch, in Anführungsstrichen militärisch, strategisch zu verhindern ist, wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, uns geht es auch darum, jetzt hier uns auch politisch aufzustellen und uns auch so aufzustellen, dass auch der politische Preis sowohl für die Stadt als auch für einen Investor, Herrn Bär, irgendwann nicht mehr zu bezahlen ist, so dass sich irgendwann diese Kosten-Nutzen-Rechnung einfach nicht mehr aufgeht. Und das denke ich, da gibt es viele Ebenen, da sich auch im Vorfeld eben auch ordentlich breit aufzustellen, sich mit anderen Gruppen zu vernetzen, sich mit anderen Initiativen zu vernetzen, sich mit anderen Zentren auch international zu vernetzen, mit denen wir auch bereits vernetzt sind, mit Gruppen aus dem Recht auf Stadtnetzwerk sich zu vernetzen und hier in Hamburg eine politische Situation zu erzeugen, dass einfach das Risiko dafür politisch unkalkulierbar wird.
Sagen wir jetzt Szenarien, die dann für wahrscheinlich halten, also dass das eventuell auch komplett abgerissen wird, oder geht ihr eher von der Sanierung aus? Was hört ihr da so?
Also unsere Juristen haben einerseits davon geredet, dass es halt sein kann, dass dieses Spannungsfeld zwischen Sanierungsgebiet und Bebauungsplanänderung eventuell juristische Schlupflöcher hat, dass halt vielleicht ein Investor mit sehr langen Atem und guter juristischer Abteilung versucht, da irgendwelche Angeln zu finden, die die Verwaltungsjuristen hier vor Ort nicht gesehen haben. Dann wissen wir halt aufgrund dieser Tacheles-Erfahrung, Herr Bär ist ja nach unseren Informationen hier Mieter im Augenblick irgendwie dieses Objektes von Herrn Kretschmer. Das heißt also, er könnte sich auf ein Hausrecht berufen. Das heißt also, er könnte hier das Gebäude von einem Sicherheitsdienst stürmen lassen und dann hätte man eine interessante Situation, weil er könnte sich dann halt schon auf sein Hausrecht berufen und dann müsste man gucken, was macht man dann. Oder halt, wie wir schon angedeutet haben, aufgrund dieser ganzen juristischen Verstrickungen, ist es einfacher für einen Investor, wenn dieses Gebäude einfach gar nicht dastehen würde, wenn es rein zufällig abbrennen würde, dann müsste man sich ja gar nicht mehr über so etwas streiten, weil dann wäre hier eine Baulücke und dann würden die Karten neu gemischt werden. Und diese drei Szenarien haben wir halt irgendwie durchgesprochen. Gut, wir werden jetzt nicht den Rechtsweg einlegen, weil das ist nicht unser Konzept gewesen, sondern es war schon immer unser Konzept, dass wir unverträglich sein wollen, dass wir irgendwie Teil der Stadt sein wollen, ohne dass wir uns auf kapitalistische Verwertungslogik einlassen. Aber gegen die anderen beiden Szenarien werden wir uns wappnen und da mögen sie kommen.
Ich will noch einmal nachfragen, denn ganz zu Anfang wurde, wir haben jetzt ja sehr auch kein Wehr abgehoben, ganz zu Anfang wurde aber gesagt, wir sehen uns nicht im Konflikt mit einem privaten Investor, sondern mit der Stadt. Nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass die Stadt, glaube ich, nicht so ein ganz vordringliches Interesse hat, hier in Schanze einen großen Konflikt der über viele Hunderte zu schaffen. Warum sagen Sie dann, wir haben einen Konflikt mit der Stadt? Man kennt ja auch so Äußerungen, auch heute aus den letzten Tagen, wer hier irgendwie was anders machen will, der muss aber irgendwie muss doch Stress haben und sowas. Also das geht ja so ein bisschen in die Richtung, wir als Stadt, wir als etablierte Parteien haben da eigentlich kein Interesse dran. Warum sind Sie in einem Konflikt mit der Stadt?
Also einmal ist dazu natürlich zu sagen, dass diese Situation, die wir hier heute haben, nämlich dass es irgendwie einen Herrn Bär gibt und dass es auch damals einen Herrn Kretschmer gab, ist genau irgendwie auch Produkt irgendwie von einer städtischen Politik gewesen. Das ist ja anfangs von dem Genossen gerade schon gesagt worden, nämlich dass damals 2001 der SPD-Senat die Rote Flora verkauft hat, um sie ja aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Das ist ihnen ja nicht richtig gelungen. Sie haben die Wahl dann ja trotzdem verloren damals. Aber genau diese Strategie hier, gesellschaftliche Konflikte zu privatisieren, und eben eigentlich zu reduzieren auf eine Auseinandersetzung zwischen uns und austauschbaren Investorinnen, war ja genau Strategie der Stadt. Und dazu kommt, dass natürlich der ganze Rahmen, der hier drumherum gestellt wird, irgendwie die ganze Aufwertung des Viertels, habe ich vorhin schon angesprochen, ja durchaus etwas ist, was auch städtisch gewollt ist. So, und natürlich irgendwie mag es im Moment so sein, dass die Stadt irgendwie zu Recht auch Angst hat irgendwie vor diesem Konflikt, weil damit sich sicherlich auch keine Wahl gewinnen lässt. Nichtsdestotrotz ist sie da für uns Adressat natürlich eben auch als genau eben auch Ausdruck dieser kapitalistischen Verhältnisse, die das letztendlich produzieren und eben auch ganz konkret, waren sie diejenigen, die damals diesen Konflikt privatisiert haben.
Freut man sich eigentlich, wenn man sozusagen Schützenhilfe kriegt aus der Handelskammer, die ja da aus der Handelskammer war ja zu hören, um Gottes Willen bloß Finger weg von der Roten Flora, das ist ja letztendlich der Punkt, der das Ganze bunt macht, das Schanzenviertel. Wenn das jetzt auch noch fallen würde, dann würden womöglich die nächsten Jahre nicht mehr mit Mietsteigerungen verbunden sein. Freut man sich über die Hilfe aus der Ecke?
Das ist natürlich skurril und es sollte einen auch zum Nachdenken anregen, ob man vielleicht in Punkten ein bisschen etwas falsch gemacht hat, aber deswegen sollte man sich ja nicht gleich als Projekt auflösen, sondern einfach weitermachen.
Nein, und ich meine, es ist ja auch, also wir haben ja auch immer schon auch gesagt, dass natürlich auch die Rote Flora, also es gibt in diesem ganzen Gentrifizierungsprozess ja durchaus ein Wechselspiel auch irgendwie, also von Prozessen und irgendwie inwieweit man da immer wieder auch eben nicht nur Störfaktor ist, sondern dann auch in irgendwelchen Reiseführern auftaucht, das ist, mag alles sein, nichtsdestotrotz irgendwie ist für uns die Unverträglichkeit zentral und irgendwie wir wollen eben auch Stachel sein in genau diesen Prozessen und wollen da auch intervenieren und ich glaube, das gelingt uns eigentlich ganz gut.
Flora nicht mit der Stadt als einem möglichen Eigentümer Flora sein, als mit einem privaten?
Also uns ist das tatsächlich egal, wer hier der formal juristische Eigentümer des Gebäudes ist. Dass wir uns jetzt hier heute relativ viel an Gerd Behr abarbeiten, liegt halt an den aktuellen Umständen und dass das sicherlich auch hier von Interesse ist. Dass es auch konkret um den Erhalt des Hauses natürlich wichtig ist zu wissen und sich daran ein bisschen abzuarbeiten. Aber wer jetzt im Grundbuch eingetragen ist, ist uns letztendlich egal. Unser Ziel ist eigentlich, den Eintrag aus dem Grundbuch zu löschen, dass es niemandem gehört.
Haben wir jetzt alle Fragen beantwortet? Gut, also wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, dann könnten wir jetzt einfach dazu übergehen, dass eben mit Klaus und Florentin können nun auch Interviews mit Kamera und Film oder und Ton geführt werden.